Ich bin so frei. Der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mit Dr. Zoe von Fink.
Hallo, liebe Cher, schön, dich zu sehen.
Ja, hallo, grüße dich, Zoe.
Willkommen. Wer bist du?
Ja, ich bin Gemma Pörzgen, bin Journalistin schon seit vielen Jahren und bin ehrenamtlich engagiert im Vorstand von Reporter ohne Grenzen.
Was macht denn Reporter ohne Grenzen oder was motiviert dich, da dabei zu sein?
Na, wir sind eine Organisation zur Verteidigung der Pressefreiheit weltweit und ich bin tatsächlich schon sehr lange dabei. Ich habe das mit Kollegen zusammen in Berlin gegründet vor 30 Jahren. Wir werden 30 Jahre alt dieses Jahr. Und bin seit vielen Jahren im Vorstand irgendwie engagiert. Und ja, was ist meine Motivation? Ich bin halt als Journalistin viel in Gebieten gewesen, wo es für Kollegen sehr viel schwieriger ist, frei zu berichten als bei uns hier in Deutschland. Und ich glaube, das war immer die Hauptmotivation, zu sehen, dass Menschen bedroht werden für die Arbeit, die sie machen.
Und bevor wir jetzt fachlich einsteigen, wollen wir dich erstmal ein bisschen kennenlernen. Deshalb die Frage, wenn du 2 Stunden mehr am Tag hättest, was würdest du tun?
Gute Frage. Wahrscheinlich würde ich mir mehr Zeit nehmen zu lesen und spazieren zu gehen, ins Kino zu gehen, einfach viele Freizeitaktivitäten zu machen, die dann oft zu kurz kommen.
Und wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Oh je, das ist eine gute Frage. Das kann man wahrscheinlich als jüngerer Mensch besser beantworten, weil man öfter etwas Neues unternimmt. Tatsächlich ist ja viel im Leben doch Routine geworden. Also auf Anhieb fällt mir gar nichts ein.
Macht nichts, wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Genau.
Jetzt lass uns mal zurückkommen zu Reporter ohne Grenzen. Wer seid ihr? Also du bist im Vorstand, wen gibt es dann noch und was macht ihr?
Also wir sind ein 5-köpfiger Vorstand, der das ehrenamtlich macht, aber das Zentrum unserer Arbeit liegt in der Geschäftsstelle. Die ist inzwischen sehr groß. Es sind irgendwie über 30 festangestellte Leute, die für Reporter ohne Grenzen in Berlin arbeiten. Und da ist natürlich immer sehr viel zu tun. Also einmal dokumentieren wir Verstöße gegen die Pressefreiheit weltweit, arbeiten sehr eng zusammen mit unserer Zentrale in Paris. Das ist eine internationale Organisation, die in vielen europäischen Ländern und auch darüber hinaus andere Sektionen hat oder Büros. Und insofern ist es so ein Alltagsgeschäft eben in einer großen NGO.
30 Leute ist ja schon, ne?
Da ist, glaube ich, sogar inzwischen mehr. Also es ist immer die Frage, wie man zählt.
So, ja. Aber nicht alle ehrenamtlich, sondern...
Nein, Festangestellte. Also wir haben tatsächlich mal ganz klein angefangen, also vor 30 Jahren eben, ehrenamtlich mit einem Schreibtisch bei der Taz, wo eben auch die Gründungsversammlung stattgefunden hatte. Und da gab es tatsächlich wenig mehr, damals noch ein Fax, da kann man mit drüber lachen, und ein Telefon. Und dann haben wir durch den Verkauf des Fotobuchs erste Einnahmen erzielt und durch die ersten Mitglieder, die ihre Beiträge bezahlt haben, und haben dann eben eine erste Geschäftsführung gehabt, die dann ein paar Stunden in der Woche gearbeitet hat. Und dann ist es sukzessive sozusagen immer weitergegangen, sodass wir heute eine richtig große NGO sind, die über 3000 Mitglieder hat. Interessanterweise nicht nur Journalisten, sondern was uns besonders freut, viele engagierte Menschen, die einfach Pressefreiheit wichtig finden und sich dafür einsetzen. Und dank deren Mitgliedsbeiträgen und Spenden können wir eben uns finanzieren.
Das ist total inspirierend.
Toll. Ja, finde ich auch.
War einfach eine Gruppe von engagierten Menschen vor 30 Jahren, die sich gesagt haben, so geht das nicht weiter und wir müssen uns einsetzen. Aber es gibt doch auch eine Gründerorganisation in Frankreich, wenn ich
genau
das richtig verstanden habe.
Genau, die waren sozusagen 10 Jahre davor dran. Da gab es einen Gründer, der hieß Robert Ménard. Das war ein französischer Journalist, so aus dieser typischen, sag ich mal, französischen, damals linksliberalen Community, der befreundet war auch mit Bernard Kouchner. Den kennt man vielleicht auch von Ärzte ohne Grenzen, war später Frankreichs Außenminister und ist doch sehr bekannt geworden. Und die haben, also Ärzte ohne Grenzen ist noch 1971 lange davor gegründet worden, war aber im Grunde Inspiration für diesen Namen. Und das hat in Frankreich eben damals angefangen. Und 10 Jahre später hatten die Franzosen die Idee, dass man doch auch in anderen Ländern Deutschlands sowas gründen könnte. Und da waren wir sozusagen diejenigen, die das in Deutschland getan haben, bei so einer Gründungsversammlung.
Toll. Auf Französisch heißt es dann Journaliste sans frontières.
Nee, Reporter sans frontières.
Reporter sans frontières, ja. Okay. Und was ist jetzt genau die Mission von der Organisation?
Ja, die Mission ist der Einsatz für Journalisten und Medien weltweit, dass die unabhängig arbeiten können. Das heißt, wir machen dafür ganz unterschiedliche Dinge. Einmal dokumentieren wir eben Presserechtsverstöße. Das heißt, wenn man auf unsere Website geht, sieht man eine Fülle von Pressemitteilungen, die eben immer besondere Ereignisse zum Anlass nehmen, leider oft Verhaftungen von Journalisten in Ländern oder eben noch schlimmer Ermordungen, aber eben auch Zustandsberichte, wenn man so möchte. Ne? Weil Pressefreiheit ist ja doch ein Gradmesser für den Zustand der Demokratie. Und wir geben einmal im Jahr, auch am 3. Mai, immer eine sogenannte Rangliste heraus, die eben 180 Länder so ein bisschen einordnet. Da sind immer an der Spitze die skandinavischen Länder, schon seit vielen Jahren, weil die einfach im Punkto Pressefreiheit immer sehr gut abschneiden. Und man wird wenig überrascht sein, dass ganz am Ende Länder sind wie Nordkorea, Iran, also tatsächlich Diktaturen, in denen es gar keine Pressefreiheit gibt.
Also habt ihr so eine Art Index, wo man das so nachvollziehen kann.
Genau, genau. Das haben wir einmal. Und dann leisten wir aber auch ganz konkrete Hilfe. Also als die Großinvasion in der Ukraine begonnen hat, haben wir eben mit unserer Partnerorganisation in der Ukraine sehr schnell auf die Beine gestellt, ein Mediazentrum, und haben dort dann Schutzwesten ausgegeben und Schutzhelme, die wir besorgt haben, Trainings angeboten für Journalisten, die eben keine Erfahrung hatten mit der Kriegsberichterstattung. Es gab zwar viele Jahre vorher einen Krieg in der Ostukraine, aber eben doch nicht auf dem ganzen Gebiet. Und viele Kollegen sind da in eine ganz neue Situation gekommen und brauchten dringend Unterstützung. Es ist aber auch so, dass wir anwaltliche Hilfe leisten. Das ist sehr häufig der Fall, wenn Journalisten vor ein Gericht geraten. Das geschieht alles dann in Zusammenarbeit natürlich auch mit unserer internationalen Organisation. Und da haben wir dann Anwälte, die entsendet werden und eben entweder als Beobachter dort sind oder tatsächlich rechtlichen Beistand leisten, wenn das möglich ist in dem Land. Aber die wichtigste Institution daran ist eben auch Öffentlichkeit zu schaffen, weil es eben doch viele Kollegen nutzt, wenn sie über ihr Land hinaus eben öffentliche Figuren werden und eben mehr Menschen einfach registrieren, was da geschieht.
Ja, es ist eigentlich wie politische Gefangene, ne? Wenn es dann genau Einzelschicksale sind, dann ja, haben Menschen auch mehr einen Bezug dazu. Und
ja, genau. Wir haben ja auch viele Fälle parallel. Ne? Also ja, wenn man bei Amnesty International auf die Seite guckt, dann wird man unter politischen Gefangenen auch viele Journalisten finden.
Ja.
Und das ist eben auch unter vielen NGOs so, dass man auch sehr eng zusammenarbeitet. Also mit Amnesty, aber auch, es gibt in Hamburg eine Stiftung für politisch Verfolgte. Die ist einer unserer längsten Partner. Die bieten zum Beispiel Stipendien an. Das heißt, wenn man jemanden rausholt, was auch eine der Aufgaben ist, die wir sozusagen leisten, aus einem Land, dann kann man dort jemanden zum Beispiel für ein Jahr unterbringen. Weil das ist ja oft die Herausforderung, wenn jemand in seinem Land nicht bleiben kann, weil er verfolgt wird. Und wir eine Möglichkeit schaffen, was schon schwierig genug ist, nach Deutschland zu holen oder sie, dann überhaupt irgendeine Form des Aufenthalts dann organisieren zu können. Und da sind solche Stipendien sehr wichtig. Und wir haben selber auch Stipendiatenprogramme, bei denen es gibt ein Auszeitstipendium zum Beispiel, zusammen mit der Panther-Stiftung, die von der TAZ. Und da können Kollegen und Kolleginnen einfach für eine Zeit lang nach Deutschland kommen, sagen wir mal für 3 Monate, sich entweder einfach ausruhen oder eben einfach eine Pause machen. Manchmal ist es dann leichter zurückzukehren und dann geht es irgendwie wieder besser weiter. Oder wir hatten mal eine ukrainische Kollegin, die tatsächlich in der Ostukraine in Haft gewesen war und dann als alleinerziehende Mutter mit ihrem Kind nach Deutschland kam und einfach eben auch so eine Auszeit brauchte. Und da gehen wir sehr stark auf die Bedürfnisse ein. Braucht jemand eine psychologische Betreuung? Will er irgendwas anderes machen, sich fachlich fortbilden? Da sind viele Möglichkeiten offen.
Und also machst du es ja schon seit einiger Zeit, nicht als Laien oder jedes Mal, wenn ich dann sozusagen die Zeitung aufschlage, habe ich immer das Gefühl, es wird jedes Jahr schlimmer. Kannst du das bestätigen? Ich meine, irgendwas muss sich ja auch zum Positiven entwickelt haben in den letzten 30 Jahren.
Ja, also was wir vor allem beobachten, ist, dass natürlich vieles, von dem ich sagen würde, dass wir vor 30 Jahren eher hinaus in die Welt geschaut haben, dass natürlich vieles näher rückt. Also wenn wir uns angucken, zum Beispiel auch die Lage in Deutschland, wir haben immer so eine Nahaufnahme Deutschland, wo man eben sieht, dass es sehr viele Übergriffe gibt auf Journalisten auch im eigenen Land, dann merkt man, dass viele Probleme, die irgendwie woanders zu sein schienen, längst sozusagen zu uns zurückgekehrt sind oder irgendwie einfach auch hier Geschehnisse bestimmen. Also es gab sehr viele Übergriffe auf Journalisten im Zusammenhang mit Neonazi-Demonstrationen oder eben während der Corona-Zeit auch bei diesen großen Demos von Leuten, die eben Corona leugneten. Da sind die Zahlen jetzt etwas zurückgegangen, weil es weniger dieser Demos gibt, aber diese Übergriffe gibt es weiter. Und wenn man denkt auch an die Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da mischt sich da auch ein Ton rein, den wir ja auch aus anderen Ländern kennen. Also gerade in Polen haben wir inzwischen ja einen Machtwechsel erlebt, aber unter der alten PiS-Regierung war natürlich eine der Maßnahmen, tatsächlich in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk einzugreifen und da Menschen einzusetzen, die sehr regierungsnah waren. Und Ähnliches beobachten wir auch in Italien. Also man sieht, dass sozusagen viele der Probleme, die wir anderswo auf der Welt vermutet haben, inzwischen auch in Europa gang und gäbe sind.
Nutzt jetzt nochmal die Gelegenheit, dass ich jemanden habe hier, der das schon lange beobachtet. Kann man das denn ähnlich sagen wie, also ist es eine ähnliche Beobachtung wie in der Politikwissenschaft, dass es auch vielleicht so Anfang, Ende der 90er Jahre so eine Art von Euphorie gab, dass nicht, also dass sich sozusagen die Geschichte linear entwickeln würde und dass wir bald alle demokratisch sein würden auf der ganzen Welt, dass sich das so durchsetzen würde. Ich meine, gibt es da so eine Korrelation zwischen Demokratie und Pressefreiheit?
Also ich glaube, dass es diese Korrelation schon gibt. Also interessant ist ja vielleicht auch, wenn man unsere Rangliste anschaut und dann die Platzierungen vergleicht mit denen von Transparency International oder eben solchen Demokratieindexen, die es ja auch gibt, dann sieht man, das ist total parallel. Es sind ja sehr ähnliche Länder, die da auftauchen, irgendwie gerade auf den hinteren Plätzen. Also insofern hängt das, glaube ich, schon sehr eng zusammen. Also wir sagen auch immer sozusagen, dass eigentlich mit der Einschränkung der Pressefreiheit geht es eigentlich immer einher, dass eben auch die Demokratie eingeschränkt wird. Und umgekehrt sieht man auch, wenn Länder sich wandeln und zu einer Demokratie werden, dass das immer dazu gehört, dass sie dann eben auch den Medien einen anderen Spielraum gibt und versucht, einen unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zum Beispiel zu schaffen und so. Das sind ja alles Schritte, die man in direkter Korrelation erleben kann.
Und also du hast gesagt, du hättest ja schon vor Jahren angefangen, dich zu engagieren. Gab es denn irgendwie so einen Moment, der dein Engagement getriggert hat, wo du gedacht hast, ich muss auch anderen helfen, damit die auch ihre Arbeit machen können wie ich?
Ja, das gab es. Also ich war als ganz junge Journalistin in Südafrika tätig, in Natal. Das war Anfang der 90er Jahre in der Region, in der es eben sehr gewaltsame Auseinandersetzungen gab zwischen dem ANC, der ja heute in der Regierung ist, damals aber in der Opposition war, und einer Bewegung, die hieß Inkatha. Das war ein vom Apartheidsregime eigentlich installierte oder geschaffene, sehr merkwürdige Organisation. Und die lagen damals, gab es eben bewaffnete Auseinandersetzungen. Und ich habe für eine englischsprachige Zeitung dort gearbeitet, Natal Witness, und bin mit meinen Kollegen immer in die Townships gefahren, wo dann nachts die Häuser gebrannt haben und es einfach viele, viele Tote gab durch diese Auseinandersetzung. Und mich hat damals sehr bewegt, dass meine Kollegen, die dort gelebt haben und gearbeitet haben, dass die natürlich eben viel bedrohter waren als ich, der da ja als Gast eine Zeit lang bei dieser Zeitung mitarbeitete und eben die in ihrem direkten Umfeld gefährdet waren. Und das ist etwas, was sich ja dann auch durchgezogen hat. Später war ich Auslandskorrespondentin und habe auf dem Balkan gearbeitet und war in Israel-Palästina. Und es ist eben einfach die Erfahrung all dieser Jahre, dass eben vor allem die Kollegen, die vor Ort arbeiten, die sogenannten Stringer oder Fixer auch, wie wir sie oft nennen, die eben eigentlich sehr stark irgendwie dazu beitragen, dass wir überhaupt eine Auslandsberichterstattung haben, aber selten namentlich dann auch auftauchen, weil im Vordergrund dann immer die internationalen Journalisten stehen und wir dann irgendwie kennen, was weiß ich, irgendwie bekanntere Fernsehkollegen aus ZDF und ARD. Aber da gibt es ja immer lokale Kollegen, die einfach ihren Kopf hinhalten und die eben in diesem Umfeld leben. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Unterschied. Und das war wahrscheinlich so meine Hauptmotivation. Also einfach diese Erfahrung als Journalistin im Ausland.
Und wenn wir nochmal zurückgehen zu Reporter ohne Grenzen als Organisation, wer sind denn so eure größten Unterstützer?
Unsere größten Unterstützer sind unsere Mitglieder. Also wie gesagt, wir haben über 3000 Mitglieder, die einen monatlichen Beitrag zahlen. Und die sind natürlich sozusagen, ohne die ginge es gar nicht. Und da finde ich eben auch sehr erfreulich, dass das sozusagen eine große Kontinuität hat. Und dann haben wir natürlich auch Unterstützung aus den Verlagen. Wir hatten immer mal wieder sozusagen so Aufrufe an die deutschen Verlage, wo wir dann eben auch für die Nothilfe, die wir leisten, konkret Unterstützung bekommen haben. Und dann natürlich auch die Organisationen, mit denen wir eng zusammenarbeiten, weil solche NGOs leben eben von dem Netzwerk von anderen NGOs.
Und kann jeder Mitglied werden?
Ja, da kann jeder Mitglied werden.
Ja. Okay, also wir verweisen dann noch auf die Website und dann können sich das alle mal anschauen. Wie arbeitet ihr denn mit den anderen Organisationen von Reporter ohne Grenzen in Europa zusammen? Wie tauscht ihr euch da aus?
Also ganz wichtig ist die Zusammenarbeit mit der Zentrale in Paris, also weil da gibt es wirklich eine Gruppe von Rechercheuren, die eben spezialisiert sind auf bestimmte Regionen und da im engen Kontakt stehen mit etwa 180 Korrespondenten, wie wir sie nennen. Das sind lokale Mitarbeiter in den Ländern. Das heißt, wenn etwas passiert, sind die eigentlich immer die ersten Ansprechpartner. Und dann werden diese Informationen eben dann abgeklärt, sozusagen von unseren Rechercheuren in Paris und erreichen uns dann über Pressemitteilungen oder Berichte, die wir dann für die deutsche Öffentlichkeit sozusagen übertragen. Wobei wir selber auch eigene Netzwerke haben und Partner in den Ländern und man manchmal eben auch so kulturelle Unterschiede sieht, wo einfach der französische Fokus vielleicht manchmal ein anderer ist, nicht? Also in Frankreich sind Länder wie Tunesien und Algerien sehr wichtig und viel näher als, sage ich mal, für uns, wo wir eben meinetwegen, als wir zum Beispiel in Afghanistan sehr aktiv waren, auch dadurch, dass die Bundeswehr dort gewesen ist, hatten wir immer den Eindruck, das ist in Paris, hat das nicht die gleiche politische Priorität. Das heißt, es folgt manchmal auch ein wenig den politischen Prioritäten der jeweiligen Länder. Und dann gibt es eben die genannten anderen Sektionen in Europa. Da arbeiten wir sehr eng mit den Schweizern zusammen und auch mit den Österreichern, einfach durch die Sprache, weil wir denen als sehr viel größere Sektionen auch durchaus viel Unterstützung anbieten können. Also wir geben immer am 3. Mai ein Fotobuch heraus auf Deutsch und das ist eben auch in der Schweiz oder in Österreich dann eben erhältlich und unterstützt auch deren Arbeit.
Zu dem Fotobuch kommen wir gleich noch. Jetzt meine Frage, du sagtest, also verschiedene Länder haben ja auch andere Prioritäten. Das heißt, ihr könnt aber schon Schwerpunkte setzen oder gibt es etwas, was so stromlinienförmig aus Frankreich vorgegeben wird?
Wir haben in der Vergangenheit sehr viel eigene Akzente gesetzt. Wir sind auch tatsächlich relativ unabhängig von Paris, weil wir eben einfach die zweitgrößte Organisation sind in Deutschland nach Frankreich. Und weil wir uns sehr stark selbst finanzieren, also viele der anderen Sektionen in Europa sind kleiner und auch abhängiger. Auf der anderen Seite ist es durch die Entwicklung des Internets so, dass es natürlich immer wichtiger wird, als Gesamtorganisation zu operieren und deswegen die Absprachen untereinander immer wichtiger werden. Weil wenn etwas in Frankreich erscheint, das durchaus auch in der deutschen Presse wahrgenommen wird oder umgekehrt und deswegen der Abstimmungsbedarf über die Jahre größer geworden ist. Aber es gibt schon so etwas wie eigene Akzente, das merkt man schon.
Gibt es sowas wie einen Journalisten-Ehrenkodex?
Ehrlich gesagt, weiß ich nicht so richtig, was damit gemeint ist. Also im Rahmen von Reporter ohne Grenzen jetzt irgendwie nicht. Also naja. Es gibt natürlich sozusagen einfach handwerkliche Regeln in dem Beruf, denen wir folgen. Und es gibt einen Pressekodex in Deutschland, aber das ist ja jetzt nichts, was sozusagen mit Blick auf Reporter ohne Grenzen jetzt.
Ich dachte so für den internationalen Kontext so ein, ja, Regeln, an die sich Reporter halten. Wenn es um Integrität geht.
Das gibt es tatsächlich immer in den jeweiligen Ländern. Also in Deutschland gibt es sowas wie einen Pressekodex. Und es gibt ja irgendwie dann auch den Presserat, der darüber wacht. Aber das ist jetzt nicht so sehr unser Thema bei Reporter ohne Grenzen.
Was macht denn für dich Qualitätsjournalismus aus?
Gut, Qualitätsjournalismus ist im Grunde ja so eine Vokabel. Da würde jeder für sich behaupten, dass er Qualitätsjournalismus macht. Aus meiner Sicht ist es ein Beruf, der aus guten Gründen in Deutschland für jeden zugänglich ist. Es ist ein freier Beruf. Das heißt, man muss anders als ein Lehrer oder ein Arzt nicht eine bestimmte Prüfung oder was weiß ich, einen Meisterbrief oder so etwas vorlegen, um diesen Beruf ausüben zu können. Das hat sehr viel mit Pressefreiheit zu tun. Dennoch gibt es natürlich handwerkliche Regeln, von denen ich mir wünschen würde, dass sie mehr Menschen, die in diesem Beruf tätig sind, tatsächlich beherzigen und beherrschen würden. Und da sehe ich tatsächlich ein zunehmendes Problem, dass man einfach immer öfter auch Medien konsumiert, die sich wahrscheinlich als Qualitätsmedien selbst bezeichnen würden, die aber eben nicht mehr sehr quellengenau arbeiten, bei denen häufig abgeschrieben wird, einfach von dem, was andere schon geschrieben haben. Man auch glaubt, es lasse sich alles im Internet recherchieren. Man gerade bei der Auslandsberichterstattung, die ja teuer ist, glaubt, darauf verzichten zu können, dass jemand vor Ort ist, der tatsächlich sich einen eigenen Eindruck verschafft. Also da gibt es leider viele Entwicklungen, die nicht unbedingt mit Qualitätsjournalismus zu tun haben.
Wenn wir schon bei dem Thema sind, sind denn Deutsche bereit, für unabhängigen Journalismus zu zahlen?
Also viele tun das ja. Also wenn man denkt an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ist es so, dass Menschen ihren Beitrag leisten. Das auch müssen.
Gezwungenermaßen, ne?
Naja, aber es gibt ein Verfassungsgerichtsurteil, was natürlich darlegt, warum das auch gut und sinnvoll ist. Insofern sind viele Menschen offenbar dazu bereit, öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch zu finanzieren. Was Zeitungen angeht, ist es so, dass es natürlich eine bestimmte Phase gab, in der vieles im Internet kostenlos angeboten wurde und sich viele Leute daran gewöhnt haben, dass es nichts kostet. Und es insofern natürlich eine Schwierigkeit bleibt, zu vermitteln, dass man für gute Inhalte auch Geld bezahlen muss. Also aus meiner Sicht ist das etwas, was man eben viel offensiver, glaube ich, erklären muss und vermitteln, weil den meisten Menschen einfach nicht klar ist, was vor allem eine gute Auslandsberichterstattung kostet und dass es wert ist, dafür auch Geld auszugeben.
Wie habt ihr denn diese Rangliste der Pressefreiheit erstellt? Wie geht ihr denn da methodisch vor?
Das ist ein recht kompliziertes Verfahren. Da sollte man am besten auf unserer Webseite nachlesen. Da gibt es sozusagen eine lange Erläuterung, zumal die Schwierigkeit auch ist, dass es sich jedes Jahr ein bisschen ändert. Es ist so, dass eben wir Fragebögen verschicken an Chefredakteure und bestimmte Journalisten in bestimmten Ländern und eben darüber ein bestimmtes Bild ermitteln aus dem jeweiligen Land, das natürlich dann abgeglichen wird mit den Kenntnissen, die man selber hat. Und dabei haben vor allem im Vorfeld wie Morde oder Verhaftungen natürlich ein großes Gewicht. Also insofern gibt es dann immer eine bestimmte Punktzahl, die zu erklären jetzt, glaube ich, in der Kürze der Zeit irgendwie zu kompliziert wäre. Wie gesagt, das liest man besser, glaube ich, nach der diese Dinge in Korrelation gesetzt werden. Und das Interessante bei der Rangliste ist natürlich, dass nicht immer jeder, der aufsteigt, sich tatsächlich verbessert hat. Weil diese Plätze ja sozusagen zueinander in Beziehung stehen. Das heißt, wenn Leute wenn Staaten aufsteigen, steigen andere ab. Und wir erleben eben manchmal, dass sich jemand brüstet, dass er da aufgestiegen ist und wirklich ganz sind andere eben so stark abgestiegen. Das ist die Relation. Und dadurch gibt es gewisse Verzerrungen. Ich glaube, das Resultat ist vor allem dann irgendwie wichtig, dass eben, wenn man es eben mit anderen Ranglisten vergleicht, durchaus kompatibel ist mit Transparency International oder anderen. Und was ich auch immer interessant finde, ist, dass in den Ländern selbst dem großes Gewicht beibemessen wird. Also dass es eben durchaus mal so Anfragen gab aus Saudi-Arabien, wie man denn diese Rangliste verbessern könne. Wenn man da natürlich nur sagen kann, lasst einfach die Journalisten frei, dann sieht es gleich viel besser aus. Das ist natürlich dann leider nicht, was die Länder dann tun. Aber die haben eben einen großen PR-Effekt. Also es ist eben einfach ein Maßstab, an dem Länder dann gemessen werden können und der eben offenbar auch in den Ländern selbst für Aufmerksamkeit sorgt.
Sind denn Frauen insbesondere von fehlender Pressefreiheit gefährdet? Was sind da so eure Erkenntnisse?
Das hängt natürlich sehr von den Ländern ab. Also ich glaube, ein besonders krasses Beispiel ist natürlich Afghanistan, weil mit der Übernahme der Macht der Taliban Frauen eben in dem Beruf eigentlich nicht mehr arbeiten sollten und eben viele ihre Arbeit verloren haben oder versucht haben zu fliehen und das Land zu verlassen, wogegen es vorher durchaus eine lebendige Medienlandschaft gab, in der viele Frauen eben auch tätig waren. Und ich glaube, was man sich klar machen muss, ist dann, wenn Frauen nicht mehr berichten wie in Afghanistan, fällt natürlich auch eine ganze Sicht auf einen Teil der Gesellschaft weg, weil Männer natürlich auch in die Bereiche der Frauen in so einer traditionellen Gesellschaft gar nicht hineinblicken und man dann eigentlich in Wahrheit gar nichts mehr darüber erfährt, wie es Frauen geht in diesen Gesellschaften.
Wir haben schon ein bisschen über Trends geredet. Wann ging es denn hinsichtlich der Pressefreiheit aufwärts und wann wieder abwärts? Und was sind, wenn du schon was verraten kannst, eure so wichtigsten Erkenntnisse für dieses Jahr?
Na, ehrlich gesagt kann ich nur nichts verraten, weil ich das Material noch gar nicht gesehen habe. Das ist in der Geschäftsstelle und das sehe ich dann auch erst irgendwie wenn es freigegeben wird für die anderen.
Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden.
Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, genau. Und was so Trends angeht, ist immer schwierig mit den Trends und also es gibt immer einzelne Länder, in denen man positive Entwicklungen tatsächlich erkennen kann. Also ich weiß, im letzten Jahr war es zum Beispiel irgendwie Estland, was ziemlich weit nach vorne rückte, weil es eben ein Land ist, das sehr digital aufgestellt ist und Informationsfreiheit irgendwie gewährleistet und eben einfach da ist, wo die skandinavischen Länder sind. Dann ist es natürlich also durchaus Polen, aber mit dem Machtwechsel eben der Versuch der Peace, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk staatlich zu kontrollieren, Einhalt geboten wurde und man eben versucht, da wieder eine unabhängige Rundfunkanstalt zu schaffen. Aber das ist natürlich noch ein langer Weg, weil die Gefahr auch groß ist, dass die neue Regierung ihre eigenen Leute installiert. Das ist jeweils ein Vorwurf, der durchaus in dem Land erhoben wird. Und es eben auch da in dem Beispiel sichtbar bleibt, dass es gar nicht so leicht ist, solche Eingriffe dann auch wieder rückgängig zu machen.
Was bedeutet der 3. Mai für euch und was passiert da?
Der 3. Mai ist der Tag der Pressefreiheit, seit vielen, vielen Jahren. Das hat die UNESCO mal irgendwie sich ausgedacht. Und für uns ist das eigentlich immer ein Tag, an dem wir natürlich ganz besonders auf unsere Arbeit aufmerksam machen und versuchen, einfach Sensibilität zu schaffen für Journalisten und Medien und deren Schwierigkeiten. Und wir eben unsere Rangliste bekannt geben. Und hier in Deutschland erscheint eben dann immer das Fotobuch.
Ich habe es hier gerade vor mir. Der mit dem wirklich sehr berühmten Bild, was man ja kennt, das ist ja das Bild des Jahres.
Ja, das war Zufall. Also wir haben tatsächlich dieses Bild gewählt, lange bevor World Press es zum Bild des Jahres gemacht hat, weil wir es eben einfach ein sehr eindringliches Bild fanden. Und wir hatten in diesem Jahr die Schwierigkeit, eben Israel und Palästina angemessen abzubilden und haben jetzt eine Form gewählt, die, glaube ich, sehr angemessen ist, in der wir beide Perspektiven vorkommen lassen. Wir haben ein Interview mit einem Fotografen in Israel, der eben über die schrecklichen Vorkommnisse nach dem 7. Oktober, also in dem Text davon erzählt und in seinen Bildern eben die Trauer der Menschen abbildet. Und wir haben auch gerade seine Bilder gewählt, weil er eben das eigentlich in den Mittelpunkt gestellt hat, dass er eben Trauernde begleitet hat in der Zeit und eben nicht so reißerische Bilder sozusagen ausgewählt. Und aus Gaza haben wir eben eine palästinensische Fotografin, die inzwischen in Katar lebt mit ihren 4 Kindern und Gott sei Dank das fliehen konnte und aber sehr eindringlich eben in Gaza fotografiert hat und abbildet, was eben die Folgen dieses Krieges sind. Und insofern ist das Fotobuch natürlich leider auch wieder mit vielen traurigen Themen. Ukraine ist ein Thema, aber wir haben eben auch Fotostrecken. Eine zum Beispiel finde ich sehr eindringlich aus Indien, aus einem Haus in Mumbai, das mitten im Zentrum liegt und die Bewohner wollen dort weiter leben, obwohl es völlig verfallen ist und man tatsächlich sehr improvisiert versucht, da irgendwie die Balkons zu reparieren und sonst wie. Und da hat eben ein indischer Fotograf irgendwie sehr eindrucksvolle Fotos gemacht. Und dann haben wir Bilder aus dem Sudan, die sehr selten sind, weil es extrem schwierig ist, unter den Kampfhandlungen im Sudan überhaupt noch als Journalist zu arbeiten. Und das ist ein sudanesischer Fotograf, der auch heute in Dubai lebt. Und den haben wir eingeladen nach Berlin zu einer Veranstaltung im Gorki-Theater. Um 19 Uhr, wer da noch kommen mag. Und der wird erzählen über die Lage im Sudan, weil er seit seiner Ausreise auch zweimal nochmal wieder dort gewesen ist. Und das machen wir eigentlich jedes Jahr so, dass wir eben immer ein Land auswählen, aus dem wir einen Fotografen einladen, damit er sozusagen erzählt über seine Arbeit.
Ja, toll. Also, und das kann man käuflich erwerben, auch auf eurer Website.
Genau.
Das ist sehr schön, sieht sehr hochwertig aus. Jetzt zum Thema der Staffel. Es ist ja Krise. Krise im Weltgeschehen. Was bedeutet denn für dich Krise? Befinden wir uns wirklich in einer Krise? Sind die nur herbei? Und was macht dir Sorge?
Nein, ich fürchte, wir leben nicht nur in einer Krise, sondern wir leben in mehrfachen Krisen. Also, und das macht mir schon große Sorge. Also es hat irgendwie angefangen mit der Corona-Krise, wenn man so will. Aber dann folgten eben die anderen großen Krisen, also die große Invasion in der Ukraine, der Gaza-Krieg, vergessene Kriege, sogenannte vergessene Kriege wie im Sudan, auf die wir schon gar nicht mehr blicken, wo wir eben das Gefühl haben, weil wir mit so vielen Krisen befasst sind, haben wir kaum noch Augenmerk zum Beispiel für Kriege in Afrika. Dann haben wir die Klimakrise. Also ich glaube, die große Herausforderung ist eben tatsächlich im Moment, dass wir eben so viele Krisen haben, die sich auch zum Teil überlappen und wo man sich schon auch fragen muss, inwieweit die Politik diesen Herausforderungen überhaupt gerecht werden kann.
Ich habe natürlich das Gefühl, dass vor lauter schlechten Nachrichten die Menschen sich auch einfach eher zurückziehen, weil sie es auch so erdrückend finden, dass es auch kaum Lösungen gibt. Und ja, die Medien spielen ja auch eine große Rolle, sozusagen, weil schlechte Nachrichten sich ja auch besser verkaufen und je reißerisch die These. Fragt mich, es gibt ja auch teilweise Ansätze, dass man ja, Medien hat, wo noch eher positiv berichtet wird. Welche Verantwortung haben denn da Journalisten sozusagen unser Weltgeschehen mitzugestalten oder zumindest die Sicht darauf?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil es tatsächlich so ist, dass ja viele Medien beobachten, dass die Menschen irgendwie im Fernsehen jetzt die Nachrichten abschalten und sich überfordert sehen angesichts all dieser schwierigen Themen. Es gibt eine große Diskussion schon seit vielen Jahren über den sogenannten konstruktiven Journalismus, der ja was anderes ist als Positivbericht zu erstatten, wo man eben eher versuchen möchte, irgendwie lösungsorientiert zu berichten oder eben positive Beispiele voranzustellen. Und das ist ein Mix, den man ja durchaus auch in Medien erleben kann. Also wenn man zum Beispiel in der ARD manchmal die Tagesthemen guckt, dann haben die am Ende immer so einen netten Rausschmeißer. Und das ist natürlich schon der Versuch, so auch einen gewissen Mix an Themen zu erreichen, bei dem eben einen dieses Düstere sozusagen nicht völlig überrollt. Auf der anderen Seite fürchte ich eben, kann man auch als seriöser Journalist es nicht ersparen, dass man eben die Welt abbildet, wie sie nun mal auch gerade ist. Und dazu gehören eben vor allem dieser Krieg zum Beispiel in der Ukraine, der ja mitten in Europa stattfindet. Und um den wir nicht herumkommen, den wahrzunehmen. Und ehrlich gesagt, der uns ja im Alltag auch überall begegnet. Wir haben irgendwie 1 Million Flüchtlinge aufgenommen aus der Ukraine. Meine Beobachtung ist, dass seitdem viele Menschen Ukrainer kennen, die gar keine Ahnung hatten von dem Land. Und insofern ist es ja mitten in unserem Alltag angekommen.
Letzte Frage. Beobachtest du weltweit Rückschritte oder Fortschritte hinsichtlich der Gleichberechtigung?
Du meinst von Mann und Frau oder
von, ja, von wem?
Ja. Von Mann und Frau. Puh. Also ich würde mir jetzt nicht anmaßen wollen, so ein generelles Urteil fällen zu können über die Lage der Welt.
Ganz subjektiv.
Aber wenn ich mir jetzt das eigene Land angucke, dann bin ich da nicht so positiv, was die Gleichberechtigung angeht, weil ich mir das Gefühl habe, da wird irgendwie immer viel, wie soll ich sagen, also im Alltag beobachte ich, dass einfach vieles immer noch gleich geblieben ist. Oder ich bin zum Beispiel Moderatorin bei vielen Fachveranstaltungen. Da kann ich nur sagen, der Männeranteil ist nicht sichtbar gesunken. Ich bin oft immer noch die einzige Moderatorin und versuche dann mit ein paar Tricks auch noch andere Frauen irgendwie da mit aufs Podium zu bekommen, indem ich entweder dem Veranstalter vermittle, dass das irgendwie merkwürdig wirkt, wenn dann auch da Männer sitzen und die einzige Frau ist Moderatorin. Aber eben auch beim Familienmanagement habe ich das Gefühl, es gibt zwar vereinzelt engagierte Männer, aber auch gerade in der Corona-Zeit gibt es ja auch Studien drüber, ist die Rollenverteilung ja doch zurückgefallen. Und meine Sorge ist ohnehin, dass wir eher eine sehr konservative, reaktionäre Stimmung haben, so im Land, und dass sich das natürlich auch auf die Frauen durchschlägt. Irgendwie nicht zu sprechen davon, was im AfD-Programm so über Frauen steht und was die manchmal auf ihren Social-Media-Kanälen verbreiten. Das ist sozusagen ein Frauenbild aus dem, ich weiß gar nicht, welchem Jahrhundert. Also.
Die allerletzte Frage. Was möchtest du jungen Frauen sagen, mitgeben, die Journalistin werden möchten?
Ich bin tatsächlich Mentorin immer wieder von Journalistinnen, auch von Journalisten. Aber gerade bei Journalistinnen freue ich mich dann immer, dass es wirklich sehr engagierte junge Frauen gibt, die in diesem Beruf wollen. Und da kann man einfach nur ermutigen, sich zu trauen und in dem Beruf irgendwie voranzukommen und eben tatsächlich auch irgendwann zu versuchen, Familie und Beruf zu vereinen. Also ich habe nur eine sehr gute Erinnerung. Ich war bei der Frankfurter Rundschau in der Nachrichtenredaktion, als ich schwanger wurde mit meiner ersten Tochter. Ich war damals die erste Frau in dem ganzen politischen Teil einer doch linken Zeitung. Und ich habe von vielen Frauen damals, die älter waren als ich, sehr viel netten Zuspruch bekommen. Aber alles Frauen, die selber keine Kinder hatten und mir auch erzählt haben, dass das nicht möglich gewesen sei mit diesem Beruf. Und das würde ich eben einfach vielen Frauen wünschen, dass sie das ganz anders vereinbaren können. Und mein Eindruck ist, dass in dieser Hinsicht, dass sich da tatsächlich sehr viel getan hat und wir eben viele sehr begabte, talentierte Journalistinnen haben, schon seit vielen Jahren, die eben auch Mutter sein können.
Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank.
Dankeschön. Thank you.